Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Viertens. Wann soll das Kind Geräusche machen? A. Egal. B. 3 Minuten a 80 Dezibel jeweils zur vollen Stunde. C. 60 Minuten am Stück, jeweils um, bitte Uhrzeit einfügen. D. Alle 3 Tage 180 Minuten durchgehend.
Stellen Sie sich das mal vor, Sie könnten bis in solch absurde Details bestimmen, wie Ihr zukünftiges Kind sein soll. In seinem neuen Buch malt Timur Wermisch solche Szenarien aus, aber nicht als Roman, sondern als Schriftstücke aus der Zukunft, wie eben einem solchen Fragebogen für Eltern, einem Schadensbericht an eine Versicherung nach dem Angriff auf einen Pflegeroboter oder die Gebrauchsanweisung für eine virtuelle Realität, in der alles so ist, wie Sie es sich wünschen. Das können Sie sich dann wohl sicher vorstellen.
Wir reisen aber in dieser Folge der Literaturagenten nicht nur in die Zukunft, wir reisen auch in die Vergangenheit und wir begegnen dabei unter anderem Agrippina, der Kaiserin Agrippina, Mutter von Nero, und die hätte sich sicher auch nicht gedacht, dass ihr eigenes Kind sie mal umbringen würde.
Nehmen Sie also Platz in unserer kleinen Zeitreisemaschine, wenn Sie das Bücherblättern hören, geht es los. Wie detailliert lässt sich die Zukunft vorstellen? Wie wird es weitergehen mit der politischen Entwicklung, dem Einsatz künstlicher Intelligenz auf allen möglichen Gebieten, dem Rückzug aus der unbequemen Realität in maßgeschneiderte virtuelle Welten, der Kommerzialisierung wirklich aller Lebensbereiche? Das alles lässt sich nicht in Einzelheiten ausmalen.
Doch tut's. Das beweist das neue Buch von Timur Wermisch. Es heißt Briefe vom Morgen, die wir gern gestern schon gelesen hätten, und enthält Fundstücke aus der Zukunft, Schilderungen von Schadensfällen an Versicherungen, Laudatios, die von längst verstorbenen, aber computeranimierten Showmastern gehalten werden, Werbeanzeigen, Gebrauchsanweisungen, Bundestagsprotokolle, um nur einige Formen, die in dem Buch vorkommen, zu nennen. Und wir sprechen darüber jetzt mit Timur Wermisch, über seine Reise in die Zukunft. Schönen guten Abend, Timur Wermisch.
Schönen guten Abend.
Timur Wermisch, in der Zukunft, wie wir Sie in Ihrem Buch kennenlernen, und wir werden das gleich anhand von ein paar Beispielen tun, möchte niemand von uns leben. Und doch sind wir auf dem besten Weg dorthin. War Zukunftsangst eine Motivation für Schreiben dieses Buches oder doch ein bitteres Lachen darüber, wie idiotisch und blind wir in unser selbstverschuldetes Verderben rennen?
Naja, sagen wir mal, eine gewisse Fassungslosigkeit kann man da durchaus rauslesen, lässt sich echt schwer bestreiten. Man muss es ja so sehen, dass der einleitende Brief an den Herrn Merz, der erste Text in dem Buch, der ist ja jetzt ziemlich exakt ein Jahr alt. Mhm. Der ist ja nicht irgendwie erst vor 4 Wochen entstanden, obwohl er sich so liest. Mhm. Und da sieht man ja natürlich, dass einiges absehbar scheint. Unerfreulich ist es natürlich auch, aber das Ganze ist absehbar, ohne dass ich ein großartiger Insider bin. Ich beobachte ja auch nur das, was ich sehe. Ich habe keine Background-Informationen, ich habe keine geheimen Infos. Ich sehe nur, was passiert.
Auf diesen Brief an Merz werden wir später noch eingehen, aber gehen wir mal in eine Szene Ihres Buches rein, ein Szenario, das uns allen blühen könnte. Stichworte Pflegenotstand, Pflegeroboter. Eine Frau schildert eine Szene in einem Altersheim.
Ich in die nächste Station, schnapp mir den nächsten Roboter. Ich sag ihm, dass meine Mutter aufs Klo muss. Von dem ist dann wenigstens diese Standardantwort gekommen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Derzeit sind alle Pflegeroboter besetzt. Der nächste freie Roboter ist für Sie bestimmt.
Eine Szene, Sie ahnen es schon, die natürlich eskaliert und Teil eines Schadensberichts wird, den eine Frau an eine Versicherung schreibt. Wie ist die Idee entstanden, die Zukunft in solchen, sagen wir, dann alltäglichen Schriftstücken abzubilden?
Naja, irgendeine Form muss sich ja finden, ein Schriftstück, das sich aus der Zukunft herüberretten lässt. Den Versicherungsbrief wird es wahrscheinlich noch geben, da bin ich ziemlich sicher, bei anderen Dingen nicht ganz so. Aber die Ausmodellierung lag eigentlich auf der Hand. Natürlich, Pflegeroboter, das klingt irgendwie optimal und super und jeder Handgriff sitzt und ist zuverlässig. Aber natürlich wissen wir doch auch, wie die Praxis aussieht, aus unseren eigenen Erfahrungen. Wir wissen, dass Pflegerin, die alte Dame Müller, wird deshalb nicht drangenommen, weil sie einen Umlaut hat. Man hätte Muella reinschreiben müssen. So kann es leider der Roboter nicht verarbeiten. Da kann ich noch einmal um eine präzisere Bitte bitten.
Naja, nächstes Fundstück. Der Brief eines Vaters an die Schuldirektorin, weil seine Tochter ungerecht benotet wurde.
Was glauben Sie denn, wie viele Aufsätze ein junger Mensch von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen kann? Einen pro Woche? Zwei? Allein in der letzten Woche waren es drei.
Da spielt sich also ein Vater als Verteidiger seiner Tochter auf. Tatsächlich aber trägt er damit ja zu ihrem Unglück bei. Sind diese kommenden Verhältnisse, die Sie da beschreiben, auch so schrecklich komisch, weil sie tragisch sind?
Mark Twain oder Woody Allen oder jemand anderes, wenn Sie dem Internet glauben, hat ja mal gesagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und für den Vater ist das, was er da erlebt, natürlich tragisch. Aber ich habe jetzt halt mal so einen Zeitvorschuss aus der Zukunft genommen. Schon klingt das für den Leser etwas heiterer. Für ihn definitiv nicht.
Kommt immer drauf an, wer das Buch liest. Auch für uns Journalisten ist es ja eine eher unangenehme Lektüre bisweilen. Eine Textart, die immer wieder vorkommt, ist die des Interviews. Und da lesen wir zum Beispiel, wie unsere ehemalige Radio 1-Kollegin Jessie Wellmer in einem Interview an Putin scheitert, weil sie ihn immer wieder fragt, was eine Situation mit ihm gemacht habe oder was in ihm vorgegangen sei oder was er für Zukunftspläne habe. Welche Art, welche Formen des Journalismus tragen denn Ihrer Meinung nach zu der schrecklichen Zukunft bei, die Sie uns ausmalen in Ihrem Buch, Timo Wermisch?
Naja, es ist halt die Form von Journalismus, die man derzeit noch freiwillig hört. Das ist dann Persönliches, Menschliches und Konflikte. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, das der Frau Wellmer anzulasten. Aber das funktioniert halt im Moment gerade. Wir könnten als Zuhörer jederzeit was anderes bestellen, aber wir belohnen die Medien natürlich nicht dafür, wenn sie uns mehr Hintergründe und weniger Menschliches geben. Und dann landen wir halt bei, wie sehr haben Sie sich über das Tor gefreut, Herr Kane? Wie sehr haben Sie sich über die Ukraine gefreut, Herr Putin? Deswegen sind ja Sportreporter gerade so erfolgreich, weil sie das Menschliche auch so beherrschen.
Mhm. Wir belohnen Sie, indem wir gleich weiter sprechen über Ihr Buch, Timo Wermisch, Briefe von morgen, die wir gern gestern schon gelesen haben, ist bei Eichborn erschienen, 192 Seiten, kosten 22 Euro. Und die Ausschnitte, die wir bisher gehört haben, stammen alle aus dem von Michael Kessler gelesenen Hörbuch, das bei Audio Lübbe erschienen ist. Die Literaturagenten auf Radio 1 und Radio 3 im Gespräch mit Timur Wermisch über sein neues Buch Briefe von morgen, die wir gern gestern schon gelesen hätten. Das Buch ist am Freitag erschienen und der erste Brief darin beginnt mit Blick auf diese Woche, muss man schon sagen, in prophetischer Weise so.
Sehr geehrter Herr Merz, keine Angst, diesen Brief müssen Sie jetzt nicht lesen. Sie können ihn weglegen zur Wiedervorlage. Wann? Na, etwa 2 oder 3 Jahre, nachdem Ihre Union, ob mit oder ohne Ihren Segen, der AfD den Weg in die Regierung gebahnt hat. Natürlich, Sie sagen mir heute, da ich diesen Brief schreibe, dass das nie geschehen wird. Schön.
Es heißt ja immer, Timo Wermisch, Literatur brauche Abstand, um Dinge genau zu erkennen. Sie suchen keinen Abstand, Sie sehen ganz nah, gehen Sie ran, mit Klarnamen, mit Verantwortlichen. Warum?
Eigentlich ist es schon albern, dann immer so zu sagen, da nehme ich statt dem Herrn Merz, nehme ich einen, der heißt Herr April. Und ich versuche das irgendwie wolkig zu machen, wo doch ohnehin jeder weiß, wer wann, wo, wie gemeint ist. Also nehme ich auch gleich die richtigen Namen und versuche natürlich dann so weit an den Fakten zu bleiben, dass man sich das auch noch vorstellen kann.
Und jetzt die Frage, die verpönt ist. Was ging in Ihnen am letzten Mittwoch vor, als genau das, was Sie in Ihrem Buch prophezeit haben, Realität wurde?
Ich habe mir gedacht, man hält es nicht aus. Nicht aus dem Grund, dass das irgendwie passiert ist. Es war ja in dem Text schon klar, dass ich dachte, wahrscheinlich wird ihn seine Partei dazu treiben. Mhm. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, dass er das selber macht.
Mhm. Ihr Buch nimmt nicht nur die Perspektive ein, wir schauen in die Zukunft, sondern die Zukunft schaut auch auf uns zurück. Da gibt es einen Zeitungsartikel über ein Pärchen, das eine alte Frau gewaltsam angeht, nachdem es im Fernsehen eine Wiederholung von Das Traumschiff gesehen hat.
Das Pärchen hatte angesichts des Traumschiffs die Urlaubsoptionen der Vergangenheit mit den eigenen abgeglichen. Besonderen Zorn hatte die Entdeckung der Anreise per Flugzeug hervorgerufen und die Tatsache, dass nicht nur Millionäre zu der schwimmenden Dreckschleuder geflogen waren, sondern schlichtweg jeder Depp.
Was wäre gewonnen, Timo Wärmisch, wenn wir unser heutiges Leben öfter mal aus den Augen der Zukunft betrachten würden?
Naja, ich dachte immer, Eltern machen sowas ganz automatisch. Und sehe aber tatsächlich in der Realität, dass, ich meine, ich selber habe ja keine Kinder und schreibe solche Bücher. Aber ich sehe durchaus auch, dass Eltern irgendwie sich kein deutlich anders verhalten als Kinderlose, obwohl sie ja eigentlich ein Interesse an der Zukunft haben müssten. Mhm. Man staunt.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Zukunft, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die ist schlimm, die will niemand, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Warum eigentlich? Mangelt es uns an Vorstellungskraft? Nehmen wir die Entwicklung der Gegenwart zu wenig ernst? Sind wir zu blauäugig?
Ich kann Ihnen die Gründe nicht wirklich erklären. Ich kann nur feststellen, dass es so stattfindet. Ich meine, das Tröstliche an dem Buch ist ja, dass vieles, was Sie da drin lesen, noch nicht eingetreten ist. Und Sie könnten es theoretisch alle, könnten wir es verhindern. Mhm. Ich sehe bloß nicht, dass es einer tut. Und einer bedeutet in dem Fall nicht ein Politiker, sondern jeder normale Mensch.
Wir sagen herzlichen Dank fürs Gespräch. Tschüss, machen Sie es gut.
Ciao.
Tschüss.
Favorit Buch. Eine Kräuterverkäuferin, eine Lateinlehrerin und eine Bundesjustizministerin. Drei ganz unterschiedliche Frauenleben, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. In ihrem neuen Roman verwebt Ursula Krechel ihre Geschichten jedoch geschickt miteinander und lässt die drei Frauen aus der Gegenwart noch auf eine vierte treffen, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Auf die römische Kaiserin Agrippina, die Mutter von Kaiser Nero, die als Gründerin der Stadt Köln gilt. Im Roman Sehr geehrte Frau Ministerin schreibt Ursula Krechel über Frauen, die gegen die Gewalt aufbegehren, die ihnen zugemutet wird, und die Abgründe der Beziehung zwischen Müttern und Söhnen. Jetzt ist Ursula Krechel zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, Ursula Krechel.
Guten Abend.
Die drei Frauen in Ihrem Roman kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Eine Frau, die sich die überteuerten Kräuter selber nicht leisten könnte, die sie verkauft. Eine Lateinlehrerin, die unter so starken Regelschmerzen leidet, dass sie dadurch fast berufsunfähig wird. Und eine Justizministerin, die Projektionsfläche für viele ist und ganz viele Briefe bekommt. Warum wollten Sie gleich drei Frauen in den Mittelpunkt Ihres Romans stellen?
Ich bin eine Autorin, die es nicht gerne so ganz einfach hat und die möglicherweise auch gerne Leser und Leserinnen herausfordert. Diese drei Personen sind auf vielfältige Weise Gewalt ausgesetzt. Die Kräuterfrau, in dem ihr Laden aufgekauft wird, ja, dem System des gewalttätigen Kommerzialismus. Die politische Frau, die Ministerin, durch eine Gewalttat, die auf sie ausgeübt wird. Und die Lateinlehrerin ist eigentlich der Gewalt ihres eigenen Körpers ausgesetzt. Ihr Körper tut ihr Gewalt an, sie spaltet sich praktisch von ihrem Körper und wird dadurch, indem sie die Fäden in der Hand hält, eine Erzählerin.
Die drei Frauen leben in Essen im Ruhrgebiet. Das ist vielleicht auch eine literarische Herausforderung. Was verbindet diese drei Frauen noch oder wie ergänzen die sich möglicherweise?
Sie ergänzen sich, indem ich sie miteinander ins Gespräch führe, indem die Erzählerin zunächst als harmlose Käuferin im Kräuterladen auftritt. Die Ministerin war, bevor sie Ministerin war, auch Kundin dort. Und die Lateinlehrerin bietet einen großen Horizont, indem sie mit den Schülern Tacitus liest. Tacitus ist der Erzähler der Kaisermutter Agrippina. Er zeigt ihren Lebensweg, er zeigt ihren Mord, als sie ermordet wurde von ihrem Sohn. Und das sind die Lösungen, die ich anbiete, auf vielfältige Weise einfach über über die Gewalttätigkeit von Gesellschaft nachzudenken.
Genau, gleich am Anfang des Romans, man hat die Geschichte dieser Kräuterverkäuferin, kommt ja schon die Geschichte von vor 2000 Jahren dazu. Da kommt schon die Geschichte der römischen Kaiserin Agrippina dazu, die sie da einweben in den Roman. Da heißt es, Agrippina hätte gern eine Frau ihres Alters kennengelernt, ein Gespräch geführt. Eine Frau aus einem anderen Zeitalter müsste es sein. Warum nicht aus einem anderen Jahrtausend, mit der sie sich austauschen könnte über Macht und Ohnmacht, über Gewalt? Was hat sie an der Agrippina so interessiert, dass sie die mit den Frauen aus der Gegenwart in Verbindung bringen wollten, über diese Zeitkluft von 2000 Jahren?
Sie lebt in einer großen Symbiose mit ihrem Sohn. Sie macht ihren Sohn quasi zum Kaiser. Sie ist kraftvoll, sie ist energisch. Sie schafft es, eine Lösung zu finden, dass die Symbiose eben auch für sie fruchtbar ist. Es gibt zum Beispiel eine Münze, wo Sohn und Mutter wie ein Paar gemeinsam in eine Richtung schauen. Es gibt ein Relief, das ist in der Türkei geblieben, wo Sohn und Mutter wie eine Umarmungssituation darstellen. Und die Nähe zu den anderen drei Frauen ist einfach ein Modell zu bieten. Die Kräuterfrau hat ein ganz anderes Modell des Schieflaufens. Die Gemeinsamkeit besteht in der Struktur, Kraft aufzubringen gegen Verhältnisse, Kraft auszuführen gegen Widerstände.
Mhm. Ursula Krechel, wir haben ja jetzt schon von dem, was Sie erzählt haben, einen Eindruck davon bekommen, wie kunstvoll Ihr Roman konstruiert ist. Sie werden immer wieder auch dafür gelobt, für die Erzählformen, die Sie finden. Wie entstehen eigentlich Ihre doch sehr komplexen Erzählstrukturen? Wie konstruieren, wie planen Sie Ihre Romane?
Ich muss lange darüber nachdenken, bevor ich überhaupt eine einzige Zeile schreibe. Der letzte Roman ist 2018 erschienen. In der Zeit habe ich natürlich nicht nur nachgedacht, sondern Gedichte geschrieben, Essays geschrieben, einen großen Essayband geschrieben. In der Zeit denke ich nach, während ich spazieren gehe. In diesem Fall war zunächst der Titel da, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich dachte, es wäre ganz wunderbar, wenn man so eine Projektionsfläche haben. Sie haben es eben schon gesagt. Dann dachte ich, wer schreibt an die sehr geehrte Frau Ministerin? Nun ja, das sind Petitionen, das sind Bürger, aber ich stellte mir einen Stalker vor, der an sie schreibt und immer aggressiver wird. Natürlich nicht sehr geehrte Frau Ministerin, sondern deren eben doch in radikalen, brutalen Formen. Merkte aber dann, dass mein Interesse, ein ganzes Buch über einen solchen Mann zu schreiben, nicht wiederum ausreichen würde. Also dachte ich an seine Mutter. Und die Mutter musste eben auch verteut werden. Und so kamen einfach die anderen Personen hinzu. Und ergab sich dann eben dieses Geflecht, was ich immer wieder zusammenbringen musste. Das sind Dinge, die ich zum Teil in Notizen aufgezeichnet habe, aber zum Teil alle im Kopf hatte. Das heißt eben, wenn ich schreibe, weiß ich ungefähr im Kopf, hier muss etwas geschehen, hier muss der Ton hochgezogen werden, hier muss eine andere Person hinein. Das geschieht aber, indem ich immer wieder die letzten 20, 30 Seiten lese, etwas umbaue. Und ich bin eigentlich niemand, der so riesige Pläne macht. Ich habe eigentlich sehr vieles im Kopf. Es gibt ja diese wunderbaren Zeichnungen, meistens mit Buntstiften, wo Autoren großartige Fahrpläne ihrer Bücher machen. Das sieht sehr schön aus, aber sie halten sich natürlich im Zweifelsfall auch nicht daran. Aber ich habe vieles im Kopf und muss es auch im Kopf behalten, weil sonst würde ich das Gefühl haben, ich mache es nicht für mich, ich mache es für die Nachwelt. Und das ist natürlich ein Blödsinn, weil das Buch ist es ja und nicht der Fahrplan.
Favorit Buch.
Das ist in dieser Woche, sehr geehrte Frau Ministerin, von Ursula Krechel, ein Roman, in dem es auch um das Verhältnis von Müttern und Söhnen geht. Optima Mater, beste Mutter, nannte Nero seine Mutter Agrippina und hat sie dann doch ermordet, als sie ihm zu mächtig wurde. Dem Roman vorangestellt ist ein Zitat des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, das so beginnt: Mutter wollte, dass ich mit ihr spreche. Später heißt es, ich sage nichts. Es ist die Stimme von Nero, dem Sohn von Agrippina, der seine seine Mutter ermordet hat, aber auch die Kräuterverkäuferin im Roman, Eva Patarek, alleinerziehende Mutter, will eigentlich unbedingt eins, nämlich mit ihrem Sohn sprechen, der sich hinter seinem Computer verschanzt, der sein Studium geschmissen hat, aber der verweigert sich der Sprache. Ursula Krechel, was hat es mit dieser Sprachlosigkeit auf sich zwischen Müttern und Söhnen?
Ich glaube, das ist etwas, was sie häufig einsetzt in der Pubertät als eine Art Verweigerung oder eine Art von Trennung des Lebensweges. Und das ändert sich möglicherweise oder meistens wieder im Laufe der Zeit, wenn der Sohn abgenabelt ist. Dieser Sohn nabelt sich eben nicht ab. Er bleibt im Netz hocken, er ist eine Art von Incel, also ein junger Mann, der offenkundig keine Beziehung zu einer Frau hat und ein wenig träge vor seinem Computer sitzt und offenkundig etwas sehr Interessantes oder etwas Forschendes macht, meint seine Mutter oder behauptet es jedenfalls. Und was er in Wirklichkeit macht, ist eben einen Weg für seine Aggression zu finden.
Der Mord von Nero an Agrippina war das, was wir heute ein Femizid nennen. Ja. Ein Femizid, wie er leider in Deutschland viel zu häufig passiert. Auch ihre namenlose Justizministerin wird im Roman Opfer eines Anschlags. Welche Parallelen sehen Sie da?
Ich sehe eigentlich keine genaue Parallele, weil Nero hat ja einen realen Grund seines Defizits, nachdem er einfach einen Krieg nicht hat zu Ende führen können. Nero war im Übrigen überhaupt kein Militarist. Er verstand nichts von Militär. Er war jemand, der eigentlich Künstler werden wollte. Und dieser Sohn möchte eigentlich etwas Großes tun. Und das Große wird eben doch etwas Schreckliches. Ein Attentat auf die Ministerin. Parallel zu setzen sind historische Situationen und gegenwärtige gegenwärtige Situationen nicht, sondern man muss eigentlich den Gegensatz sehen und hat natürlich dadurch auch zwei Modelle des Erzählens.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass Sie diesen Täter, der dieses Attentat verübt, gar nicht in den Mittelpunkt der Erzählung stellen, dass Sie dem erzählerisch gar nicht so viel Macht geben, was man ja aber oft beobachtet. Es gibt ganz viele Serien und Bücher aus der Sicht der Täter oder über Täter. Warum war Ihnen das so wichtig, gerade so nicht zu schreiben?
Ich habe generell in meinen Büchern mich vorwiegend mit Opfern beschäftigt, mit Opfern des Nationalsozialismus, mit Opfern der Sinti und Roma. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, das Tatgeschehen interessant zu machen, sondern die Wirkung auf die anderen, die Wirkung auf die Opfer darzustellen. Und das tue ich ja hier auch.
Sehr geehrte Frau Ministerin, ist ein Roman, man könnte sagen, auch über die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft, Ursula Krechel. Sie haben vorhin gesagt, wie Sie den Roman konstruieren, wie der entsteht in Ihrem Kopf. Gab es denn ein bestimmtes Ereignis, das bei Ihnen das Bedürfnis ausgelöst hat, diesen Roman zu schreiben?
Ja, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe noch nie in einem Roman die Daten des Schreibens, dieses Beginn und Ende, aufgeschrieben. Das habe ich in diesem Fall getan. Es ist 4 Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges begonnen worden, weil ich mir sagte, nun, nachdem ich so lange über, das Böse oder böse Herrscher nachgedacht habe, muss ich beginnen, egal wie der Krieg ausgeht. Und die Parallelität spielt jetzt keine Rolle. Aber das war genau der Anlass, wo ich mir gesagt habe, zögere nicht, sei mutig. Es ist auch ein Ort deines Widerstandes.
Was auffällt, schon in Ihrem Roman Landgericht, der ausgezeichnet wurde mit dem Deutschen Buchpreis, haben Sie über das Rechtssystem geschrieben. Nun steht eine Justizministerin im Zentrum des neuen Romans. Was fasziniert Sie am Recht?
Es fasziniert mich am Recht, dass es wirklich eine Struktur der Gesellschaft vorgibt oder das Wort Rechtsstaat kommt im Buch sehr häufig vor. Was mich als Schriftstellerin außerdem fasziniert, ist die sehr kalte und sehr abweisende Sprache, weil ich habe ja eine ganz andere Sprache, eine Sprache, die von der Lyrik herkommt. Und das Aufeinanderprallen dieser beiden Sprachschichten, das Aufeinanderprallen einer Rationalität, die häufig eben auch eine Pseudorationalität ist, einer Notwendigkeit, etwas in Gesetze zu gießen, in feste Formen zu gießen, gegenüber dem Fließenden, was die Literatur hat, das interessiert mich sehr. Es ist ja immer ein Zusammenprall, aber es ist natürlich auch eine Art von Spannung, die ich dadurch erzeuge.
Und ein Buch, das Sie sich unbedingt besorgen sollten und lesen sollten, sehr geehrte Frau Ministerin. Der Roman von Ursula Krechel ist bei Klett-Cotta erschienen. 368 Seiten, kosten 26 Euro. Und wir danken sehr fürs Buch und für das Gespräch.
Ich danke auch.
Tschüss.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Die Literaturagenten glauben an die lebensverbessernde Wirkung von Literatur. Deswegen öffnen wir hier an jedem Sonntagabend um 7:15 unsere kleine Buchbehandlungspraxis. Heute für Hörerin Nadine. Die ist auf der Suche nach dem perfekten Buch für genau ihre Lebenslage. Sie ist 40 Jahre alt, alleinerziehende Mutter, Single und wünscht sich einen Liebesroman, der nicht nur Junge mit 20er betrifft. Hallo Nadine, schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Nadine, als wir gerade Ihre Nummer gewählt haben, sahen wir auf den ersten Blick, wir erwischen Sie in Österreich. Wo da genau?
Ja, ich lebe in Wien, bin aber eigentlich Deutsche und habe schon öfter im Ausland gelebt und lebe jetzt auch schon lange in Wien. Aber ich habe noch keinen besseren Radiosender als Radio 1 auf der Welt entdeckt. Und deshalb immer wieder mein Leben lang Radio 1.
Ja, dann machen wir ab jetzt Leben lang für Sie Buchbehandlung, oder?
Genau.
Ja, super.
Und ich finde, Sie reden auch ein bisschen österreichisch. Das also ich glaube,
ja,
Sie haben sich
viele.
Da angepasst. Also.
Ja, ja, das sagen viele. Zu Hause werde ich ausgelacht. Ich komme ja eigentlich aus dem Harz. Da müsste ich ja eher etwas anders sprechen. Aber ja, ich habe mich hier eingelebt.
Das hört man. Wie schön. Warum wünschen Sie sich denn als Single ausgerechnet einen Liebesroman zum Lesen?
Naja, ich bin halt alleinerziehende Mutter und habe keine Zeit, mir einen Partner zu suchen oder auch einen mir zu halten sozusagen. Und habe aber Lust, hin und wieder die Gefühle zu fühlen. Und das geht mit Literatur ja eigentlich ganz gut. Ach. Aber es gibt halt immer nur diese Liebesromane mit den ganzen Mitzwanzigern, die sich in ihre Professoren verlieben oder in ihre Arbeitskollegen. Und naja, aus dem Alter bin ich halt raus und ich finde nichts, was meine Altersgruppe anspricht.
Ja, als Sie das gerade gesagt haben, habe ich gedacht, Marie, wir werden gerade von Nadine behandelt. Was ist, Sie haben uns ja geschrieben, Sie suchen was für Ihre Altersgruppe, anspruchsvoll. Was muss denn so ein Liebesroman mitbringen, damit ihr sie begeistern kann?
Naja, es muss zumindest mal meine Altersgruppe ansprechen. Es muss ein bisschen Leidenschaft und Feuer drin sein, aber auch Humor und ruhig auch ein bisschen Anspruch. Also jetzt nicht nur Plattes, wir sehen uns, wir verknallen uns und bam, bumm, dann kommen noch 13 Steine in den Weg und fertig, sondern ja, es darf halt auch ein bisschen, es darf ernsthaft sein, aber trotzdem mit Humor.
Das fragen wir einfach mal gleich Thomas Graller vom Buchlokal in der Ossietzky-Straße in Berlin-Pankow. Schönen guten Abend, Thomas.
Ja, guten Abend. Hallo in die Runde.
Na, das ist doch mal eine Aufgabe, einen anspruchsvollen Liebesroman. Hast du da was im Petto für Nadine, Thomas?
Na, also was ich sagen kann, das ist nicht so, dass es nur die Art von Nadine beschriebenen Liebesromanen gibt, die nur mit 20er ansprechen. Es darf romantisch sein, es darf gefühlvoll sein und dann auch noch anspruchsvoll. Da ist mir tatsächlich sofort eingefallen, ein Roman, das im letzten Jahr erschien und der heißt Lichtungen von Iris Wolf und ich hoffe, Sie kennen ihn noch nicht.
Nadine?
Nein.
Ah, das passt gut. Dann will ich mal ganz kurz was dazu erzählen. Es geht um Leif und Kato, die sich als Kinder oder Jugendliche kennenlernen. Er durch einen Unfall ans Bett gefesselt. Sie in seiner Klasse, beide eher so ein bisschen aufgrund ihrer Situation so Außenseiterstatus haben. Sie ist so ein Freigeist, so eine Rebellin. Sie kommen aus Rumänien, sind erbannerter Deutsche. Es spielt noch vor den Grenzöffnungen im sozialistischen Rumänien und sie will frei sein und sie fühlt sich nicht frei und sie bringt ihm eines Tages die Hausaufgaben und merkt, er ist hinterher und sie hilft ihm und sie kommen sich immer näher in Gesprächen und sind sich vertraut, werden Vertraute, bis sie dann irgendwann tatsächlich juckt und sie in die große weite Welt hinausfährt. Sie schickt dem Lev regelmäßig Karten, irgendwann schreibt sie ihm, wann kommst du? Und wir werden so als Lev Lesende irgendwie Teil des Ganzen und wir werden auch Teil vom Gefühlserleben von Cato und Liv. Das ganz Schöne ist, dass die Iris Wolf eigentlich immer drumherum erzählt. Es geht um Gesten, es geht um Blicke, es geht um Ahnungen, es geht um die Gedanken und Gefühle, die jeder der beiden dabei hat. Das heißt, ich nenne es mal Poesie des Drumherum-Erzählens. Das Drumherum-Erzählte hebt eigentlich hervor, was denn die Liebe sei. Legt es frei. Das ist was für mich was ganz Besonderes, weil sie dafür auch eine besonders schöne, ja, poetische Sprache hat.
Nadine, hört sich das anspruchsvoll genug für Sie an?
Ja, das hört sich sehr gut an, weil ich ja auch immer das nicht so mag, wenn das so alles ganz platt dahin erzählt wird und jedes Gefühl quasi direkt beschrieben wird. Also wenn das so ein bisschen umschrieben wird mit anderen Bildern, finde ich das sehr ansprechend.
Es ist ja nicht so, dass Thomas Kraller allein ist mit der Wertschätzung dieses Buches. Marie, du bist doch auch, hast mir noch im letzten Jahr begeistert davon erzählt.
Das war ja auch bei uns Favoritbuch. Wir haben Iris Wolfs Roman vorgestellt und es ist wirklich so, dass es alles auch ein bisschen in der Schwebe hält. Es könnte auch sein, ist es Liebe, ist es Freundschaft? Wie genau sieht diese Beziehung aus? Also es ist wirklich ein faszinierendes Spiel, auch was sich da lichtet in diesem Roman. Der Titel ist auch ganz spannend in dem Zusammenhang. Also alle, die jetzt zugehört haben und auch, ob sie jetzt in einer Beziehung sind oder nicht, sich noch ein bisschen Liebe zuführen wollen via Roman, da empfehlen wir den Roman Lichtung von Iris Wolf. Der ist bei Klett-Cotta erschienen. 252 Seiten, kosten 24 Euro.
Und allerliebste Grüße gehen jetzt raus nach Wien und vielen ins Dank. Buchlokal in die Ozetzky Straße. Vielen Dank, Thomas Kraller. Vielen Dank für Ihr liebevolles Buchgesuch, Nadine.
Ja, danke sehr. Tschüss. Vielen Dank
danke euch auch.
Danke.
Ja.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Autoren sind auch nur Leser.
Horst Bieneck, geboren 1930 in Gleiwitz, 1949 in Potsdam als Zeitungsredakteur arbeitend, war 1951 als Nachwuchsschauspieler bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble, wurde da wegen angeblicher Spionagetätigkeit verhaftet und in ein sowjetisches Gefangenenlager verschleppt. Nach seiner Rückkehr wurde Bieneck als Schriftsteller, Lektor, Redakteur und Drehbuchautor seit den 1960er Jahren zu einer zentralen Figur des deutschen Literaturbetriebs. Er starb 1990 an einer damals noch nicht zu behandelnden HIV-Infektion.
Soweit die Daten seines Lebens. Seine nun unter dem Titel Es gibt nur die Kunst, die Liebe und den Tod, dazwischen gibt es nichts, veröffentlichten Tagebücher der Jahre 1951 bis 1990 zeigen uns die innere Welt dieser Persönlichkeit. Der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson hat sie für uns gelesen. Hallo Christoph.
Hallo.
Ganz am Anfang schreibt Bieneck, eigentlich führe man Tagebuch nur als pubertierender Mensch, danach sei es zu spät. Er formuliert aber auch einen Anspruch ans Tagebuch schreiben. Ich zitiere, Offenheit auch in erotischen Situationen soll dafür gesetzt sein. In jedem Fall soll es auch ein intimes Tagebuch sein. Rücksichtnahmen auf wen werde ich nicht nehmen. Ist das ein rücksichtsloses Buch und wie liest sich das?
Oh ja. Das ist es in der Tat. Also der Horst Bieneck schreibt hier wirklich ebenso unverblümt von sexuellen Begegnungen in Gassen von Neapel, wie auch was er von den Büchern seiner Kollegen hält. Und das nicht selten im selben Absatz. Also das ist wirklich sehr, sehr kurzweilig zu lesen, weil es eben so lustig hin und her springt zwischen den unterschiedlichen Themen. Da sind ganz viele Kontraste drin. Das ist abwechslungsreich. Und es ist auch nicht nur das, es ist nicht nur rücksichtslos, sondern es ist auch ein sehr ungewöhnliches Buch, wenn man so will. Es umfasst zwar gut 1500 Seiten, aber da sind riesige Lücken drin, Monate, Jahre, wo der gar nichts geschrieben hat und dann wieder ganz viel. Und richtig losgelegt hat er dann eigentlich wirklich erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt in den 80er Jahren.
Ein Tagebuchwerk, das über 40 Jahre umfasst, lässt sich in ein paar Minuten ja kaum zusammenfassen. Worüber hat Bieneck geschrieben? Was hat ihn im Tagebuch im Nachdenken über sich und seine Welt besonders beschäftigt?
Also ganz wichtig ist, dass er geradezu obsessiv Kultur konsumiert hat. Also Literatur, Theater, Konzert, Tanz, Reisen, auch immer in Verbindung damit, dann Leute zu treffen und mit Leuten Kultur zu erleben, mit Leuten über Kultur zu sprechen. Und das hat er dann alles auch aufgeschrieben. Ich habe das ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen quer gelesen, aber man bekommt schon ein ganz tolles Bild von dem westdeutschen Kulturleben vor der Wende. Und das macht dieses Tagebuch sehr spannend. Und dann hat er sich natürlich auch noch mit dem eigenen Schreiben beschäftigt. Und es ist natürlich auch immer für mich als Autor schön zu lesen, dass auch Horst Bieneck dann immer so ganz hehre Vorsätze hat, sich am Schreibtisch festzuketten, zu disziplinieren. Und dann ist da doch wieder der Chablis und der Cognac und dann geht das alles wieder in den Bach runter. Das ist toll. Oder auch zu sehen, wie viele Projekte der so nebeneinander her immer so jongliert hat. Was, glaube ich, auch so ein schöner Einblick ist in so ein Autorenleben, so von dem ganz Kleinen bis zu dem ganz Großen. Dann ist er so, auf der einen Seite plant er so ein großes Karthago-Ballett, wo man richtig so die große Bühne vor sich sieht. Und dann den Prosatext Der Erdnussverkäufer. Also eher nach einem kleineren Werk. Das ist, also es ist alles da so nebeneinander drin. Und es ist wirklich sehr kontrastreich, sehr spannend.
Du hast ja gesagt, Bieneck war als Lektor, als Redakteur, als Autor, dessen Bücher ja auch in viele Sprachen übersetzt wurden, mit vielen AutorInnen, KünstlerInnen seiner Zeit im Kontakt. Gibt es da Begegnungen, über die er in seinen Tagebüchern schreibt, die du, sagen wir mal, staunenswert fandest?
Ja, da sind natürlich ganz viele tolle und zum Teil auch sehr private Einblicke eben in dieses Kulturleben und in die Akteure. Toll ist, wie er den schüchternen, zurückhaltenden Bertolt Brecht beschreibt am Berliner Ensemble. Und ein ganz geschmackvoll angedeuteter Flirt mit Hans-Werner Henze ist da drin. Seine Freundschaft zu Wolfgang Köppen ist ganz wichtig. Aber was ich von den Begegnungen hier dann doch am erstaunlichsten fand, ist, wie anders Horst Bieneck schreibt, wenn er dann über Sex schreibt. Das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig in diesem Buch. Das wird alles aufgezählt, also jede Eroberung. Und Sexualität ist für ihn irgendwie ganz stark mit der Lust am Leben, der Lust auf die Welt verbunden. Und da ist auf einmal eine ganz andere Farbe in der Sprache. Da ist Humor, Sprachwitz, da ist dann vom Totalfick die Rede. An einer anderen Stelle heißt es, ich lag noch stundenlang da in den Spermien im Radio Bruckner.
Das ist auch mal eine Begegnung.
Wo wir im Radio sind.
Gibt es so eine Episode, wo du sagen würdest, die ist zentral, von der du denkst, die ist so viel sagen, so eindrücklich, an die werde ich mich noch lange erinnern?
Ja, das ist natürlich wirklich dann dieser traurige Moment, wo er dann wirklich nach ganz langem Herumeiern dann wirklich einen HIV-Test macht und in sein Tagebuch schreibt, 1987, ich bin positiv, Ausrufezeichen. Und danach fängt er natürlich an nachzudenken, wie lange habe ich eigentlich noch, was kann ich denn überhaupt noch machen? Und das ist natürlich ab da so wahnsinnig präsent und das lädt natürlich die letzten 3 Jahre, wie man das im Tagebuch liest, völlig anders auf, weil man eben weiß, der hat dieses Todesurteil und versucht irgendwie weiterzuleben, aber es gelingt ihm natürlich auch nur so halb. Und das ist sehr, sehr ergreifend dann wiederum.
Zum Schluss, weißt du ja, bitten wir immer um ein Kurzurteil. Heute mal variiert, wenn du Tagebuch schriebest, mal in Klammern, tust du das?
Also ich tue das nicht.
Gut. Wenn du Tagebuch schriebest, was schriebest du kurz und knapp über diese Lektüre in dein Tagebuch?
Tja, also das ist ehrlich gesagt das erste Tagebuch, was ich überhaupt auch je gelesen habe. Und ich würde mir jetzt in mein Tagebuch schreiben, was ich ja nicht schreibe, dass das ja doch irgendwie Spaß bringt. Und dass das so eine ganz andere Textform ist als ein Roman. So dieses Tag für Tag mit einer Person so leben und den Alltag teilen. Also ich sollte öfter mal Tagebücher lesen, glaube ich.
Und wenn Sie auch Lust haben auf eine ganz ungewöhnliche Lektüre-Begegnung, dann empfehlen wir Horst Bieneck. Es gibt nur die Kunst, die Liebe und den Tod. Dazwischen gibt es nichts. Tagebücher 1951 bis 1990, die sind im Hansa Verlag erschienen. 1712 Seiten, umfassend kommentiert, kosten 58 € und wurden uns empfehlen von Christoph Magnusson. Vielen Dank dafür, Christoph.
Ja, danke für.
Von 1940 bis 1945 hatte Thomas Mann eine monatliche Sendung bei der BBC, deren Inhalt Botschaften an das deutsche Volk, gegen die Nazis. Deutsche Hörer, so hieß die Reihe von 59 Reden, in denen Thomas Mann aus dem Exil in den USA über das Kriegsgeschehen informierte, den Deutschen ins Gewissen redete und sich als glühender Antifaschist zeigte. Diese Rundfunkreden hat nun im Thomas Mann Jubiläumsjahr die Schriftstellerin Meli Kiak neu herausgegeben. Gelesen hat diese Neuausgabe unsere Literaturagentin-Kollegin Anne-Dore Krohn.
Meli Kiak hat politische Kolumnen geschrieben, hat Bücher geschrieben, wie werden sie uns mit dem Flixbus deportieren, Frau sein. Und Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Aber Meli Kiak und Thomas Mann, ja, wie geht das eigentlich zusammen, Anne-Dore?
Ja, das haben sich mehrere Leute gefragt. Also Meli Kiak hat ziemlich erstaunte Reaktionen bekommen, als sie erzählt hat, dass sie Thomas Manns Rundfunkreden neu herausgeben wird. Dann kam ganz oft die Frage, Thomas Mann, echt jetzt? Ja, das liegt wahrscheinlich am Bild von Thomas Mann, der ganz häufig, so schreibt sie es in ihrem Vorwort, ja als hypochondrisch beschrieben wird, als verwöhnt, als hartherzig zu seinen Kindern, als Bourgeois. Aber sie hält dagegen. Er war ein Antifaschist und zwar nicht aus einer Not heraus. Sein Widerstand gegen die Nazis war keine Selbstverteidigung, sondern eine politische Entscheidung.
Er hätte den Mund halten können, aber er hat das getan aus Menschlichkeit heraus, also weil er lebensbejahend war. Und das hat er in seinen Rundfunkansprachen auch immer gesagt. Er hat gesagt, der Nationalsozialismus ist menschheitsfeindlich und es ist dem Leben nicht zugewandt, sondern dem Tod und der Vernichtung. Und das hat er von Anfang an begriffen. Ja, sich auf die Seite des Stigmatisierten zu stellen, das finde ich absolut heldenhaft.
Also setzt Meli Kiak allen Zweifeln entgegen, ja, echt jetzt. Und sie gibt eben diese 59 Rundfunkreden von ihm neu heraus und sie erklärt ihn sogar zum Helden, das haben wir gerade gehört. Aber sie benennt natürlich auch seine frühen politischen Verirrungen. Es geht hier nicht um eine Heroisierung von Thomas Mann. Sie schreibt aber, dass Thomas Mann eben im Alter nicht konservativer wurde, sondern erst dann ein glühender Demokrat. Also diese Rundfunkreden an die Deutschen, die schrieb er ab Oktober 1940, da war er 65. Und diese 59 Reden insgesamt, die monatlich ausgestrahlt wurden von der BBC, die gingen bis in den November 1945 hinein und da war er 70.
Worüber schreibt Thomas Mann denn in den Reden? Was will er den Deutschen mitteilen aus dem Exil in den USA?
Ja, er informiert die Deutschen über den Kriegsverlauf, er erzählt auch von Ghettos, von Konzentrationslagern, er beschimpft die Propaganda und die Lügen der Nazis. Und diese Reden, die er relativ bald auch selbst eingesprochen hat, ab 1941 nämlich, die wurden in Kalifornien, wo er damals lebte, auf Platte aufgezeichnet, mit Luftpost nach New York gebracht, von dort dann nach Europa gekabelt und über Langwelle dann eben auch über Deutschland ausgestrahlt. Also wie viele Menschen diese Reden tatsächlich gehört haben, das weiß man nicht. Die BBC sorgte aber natürlich dafür, dass das eben auch möglich war. Die Nazis haben sich auch immer wieder darauf bezogen. Also Hitler hat in einigen Reden sich direkt darauf bezogen. Und wenn man diese 59 Reden jetzt nochmal liest, dann spürt man immer wieder, hier kämpft einer, der die Hoffnung nicht aufgibt, dass die Deutschen sich doch wehren. Also Thomas Manns Reden sind so eine Art Gegenrede aus dem Exil. Er ist einer, der sich ganz stark verwurzelt fühlte in der deutschen Kultur. Es gibt ja diesen berühmten Satz von ihm, wo ich bin, ist Deutschland. Den hat er 1938 gesagt, als er in die USA ging. Und er fühlte sich zeitlebens als Deutscher, lehnte aber jedes Deutschtum ab. Das hat er eben ganz klar abgegrenzt vom Menschentum. Und er hat in diesen Reden immer wieder die Deutschen ermahnt. Er ist verzweifelt, er kämpft um sie, er will sie nicht verloren geben. Und das hört man auch in seiner Rede aus dem März 1941.
Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeträgt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Ja, mir selbst sind diese Reden das erste Mal während meines Publizistikstudiums begegnet. Aber besonders bekannt sind die bisher nicht, zumindest nicht in der breiteren Öffentlichkeit. Mili Kiak war auch ganz erstaunt darüber. Also der Zauberberg, die Buddenbrooks, Dr. Faustus, das sind die bekannten epischen Werke von Thomas Mann. Aber die politischen Reden aus dem Exil, die zeigen nochmal so einen ganz anderen Thomas Mann. Da ist er nicht poetisch, sondern hier ist er politisch, wenn auch immer noch sehr treffsicher in seinen Formulierungen.
Er ist unglaublich polemisch, ja beleidigend, hetzend gegen Hitler und alle Machthaber, Göring, Himmler. Und das ist ein solcher ästhetischer und auch formaler Gegensatz zu dem, wofür wir ihn kennen, was er eigentlich in seiner Prosa ist. Also opulent, barock, ja, ich möchte fast sagen parfümiert, ja. Noch eine Schleife und noch eine Wendung und jede Porzellantasse wird beschrieben. Und dann dagegen dieser politische Autor.
Sagt Mili Kiak über den politischen Thomas Mann. Anne Dore, wie aktuell empfindest du denn diese Reden aus der Kriegszeit heute?
Ich habe den Eindruck, das ist ein guter Zeitpunkt, dass diese Reden nochmal neu erscheinen. Nicht nur, weil wir im Thomas-Mann-Jubiläumsjahr sind, sondern einfach, weil diese Reden auch zeigen, wie sich einer ganz entschieden gegen zivilisatorische Barbarei ausspricht. Und zwar einer, der selbst nicht verfolgt oder diskriminiert wurde aufgrund seiner Religion oder Herkunft, sondern den die Nazis wegen seines politischen Widerstands in sogenannte Schutzhaft nehmen wollten. Und dass diese 59 Radioansprachen jetzt flankiert sind von einem Vorwort und einem Nachwort von Mili Kiak, das sehe ich als großen Gewinn, weil sie nämlich erklärt, warum sie sich Thomas Mann nahe fühlt, was an seinen Texten heute noch aktuell ist, was sie beeindruckt an diesen Reden. Und mit dieser Einbettung treffen die Reden ganz anders auf unsere Gegenwart und bekommen damit auch noch mal mehr Nachdruck.
Anne-Dore Krohn über die Neuausgabe von Thomas Manns Radioreden Deutsche Hörer. Diese Ausgabe ist mit einem Vor- und Nachwort von Mili Kiak versehen, erschienen bei S. Fischer, 272 Seiten, 24 Euro. In diesem Zusammenhang sei unbedingt noch erwähnt, dass Mili Kiak gerade den Heinrich-Mann-Preis gewonnen hat als, Zitat, Verteidigerin einer offenen demokratischen Gesellschaft. So steht es in der Jurybegründung. Und wenn Sie ein ausführliches Gespräch mit der Autorin über Thomas Manns Rundfunkreden hören möchten, dann finden Sie das auf den Webseiten von Radio 3.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Wir haben am Anfang der Sendung über Timo Wermisch und seinen Blick in die Zukunft gesprochen. Einen solchen Blick wagte auch Alfred Döblin, als er 1929 nach einer Lesung die damals vollkommen unbekannte Schauspielerin Irmgard Keun kennenlernte. Die bezauberte Döblin und er ermunterte sie zu schreiben. Denn, so Döblin, wenn sie so schreiben, wie sie sprechen und erzählen, dann werden sie einmal Deutschlands bekannteste Schriftstellerin. Er sollte recht behalten. Irmgard Keun schrieb zwei Romane, Gilgi, eine von uns, und Das Kunstseidene Mädchen, die beiden Romane, machten sie zur meistgelesenen Schriftstellerin in Deutschland Anfang der 1930er Jahre. Ihre Bücher waren während der Nazi-Zeit verboten. Im Exil schrieb sie weiter und erlangte außerhalb Deutschlands mit Büchern wie Nach Mitternacht oder Kind aller Länder Weltruhm.
Gerade haben die Kollegen von Radio 3 eine neue Hörspieladaption von Das Kunstseidene Mädchen aufgenommen. Die Hauptrolle der Doris, einer jungen Frau, die nach Berlin kommt, die keine besonderen Fähigkeiten hat, aber davon träumt, ein Star zu werden, in ihren Worten ein Glanz zu werden, wird gesprochen von Jella Haase. Und Das Kunstseidene Mädchen ist das Porträt einer jungen Frau, die mittellos nach Berlin kommt, die versucht, einen eigenen Lebensweg zu finden, nach oben irgendwie. Doris ist lebenslustig, sie ist einfühlsam, hat einen ganz eigenen Kopf, ihre wirklich ganz eigene Ausdrucksweise und einen bezaubernden Charme. Immer wieder wird sie aber auch Opfer der Verhältnisse und zum Spielball von Männern.
Der Roman Das Kunstseidene Mädchen, 1932 erschienen, ist aber auch ein schillerndes Porträt des Berlin in jenen Jahren. Wir hören jetzt einen Ausschnitt, in dem sich all das verbindet. Doris geht mit ihrem blinden Nachbarn, dem Kriegsinvaliden Brenner, in der Stadt spazieren.
Und dann gehen wir durch Berlin. Seine Haut riecht nach schwarz-weißen Birken vor Glück und ich zeige ihm Berlin.
Doris? Was siehst du?
Männer an Ecken. Die verkaufen ein Parfüm. Und kein Mantel. Und Kesses Gesicht und keine Mütze. Plakate mit nackten rosa Mädchen und keiner guckt hin. Und berühmte Fotografen mit Bildern in Kästen von enormen Leuten ohne Schönheit. Manchmal auch mit.
Und was siehst du noch?
Ein Mann mit einem Plakat um den Hals. Ich nehme jede Arbeit. Und jede dreimal unterstrichen. Und ein böser Mund, der zog sich nach unten mehr und mehr. Und dann das Kempinski. Mit edlem Holz und Taxis davor, mit weißen Karos und Chauffeure, mit eingeknicktem Kopf, weil sie ja immer warten. Und Vorgärten von Cafés. Die sind ein Winter. Und drin Musik. Und auch mal Bars. Und großes Licht hoch über der Erde von Kupferberg-Sekt.
Und was noch? Was noch?
Und weiter die Townziehen hinunter. Es ist ja alles wunderbar. Und breite Wege mit Schienen und gelben Bahnen und Menschen am KDW. Das ist so groß. Und mit Kleidern und Gold und an der Tür viele elegante Hunde an Leinen. Die warten auf Damen, die kaufen drin. Und schwarze Pelze und drunter Gewalle schimmern in den Augen und sind ein schwarzes Theater oder ein blondes Kino.
Und was siehst du noch? Was siehst du noch?
Ich sehe mich in Spiegeln von Fenstern und finde mich hübsch. Und dann gucke ich die Männer an und die gucken auch. Und eine Ampel, die wechselt grün und rot und gelb und so riesige Augen. Autos warten vor ihr. Und ein Automatenrestaurant mit Balkürenmusik und Delikatessen. Man sich schämt, nicht zu kennen. Und ein kleiner Wittenberg-Tempel. Da fährt unten im Bauch die Unterkuppel. Es leuchtet. Großes Riesen-U. An der Haltestelle vom Omnibus mache ich einen Augenblick die Augen zu, um zu hören, wie es ist für ihn. Wie das alles in einen dringt. So viel Lautes. Und rein in den Omnibus. Der springt mit uns übers Pflaster und ist doch so groß und so dick und so voll. Alle atmen sich an. Und aus Polstern ein Dunst. Als wir aussteigen, sagt er.
Es ist eine gute, einsame Luft jetzt.
So, damit sind wir zurück aus dem Jahr 1932 in der Gegenwart und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Tschüss, machen Sie es gut.